Also, wir wissen als Christen, dass Gott Liebe ist und uns, seine Kinder, uneingeschränkt liebt. Und dieses Wissen wiederum befähigt uns, seine Liebe weiterzugeben. Also seine Liebe. Wir müssen uns nicht die Liebe irgendwo aus dem Ärmel schütteln, sondern es ist seine Liebe in uns und die können wir deshalb weitergeben, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt 1. Johannes 4,19. Und wenn wir uns der Liebe Gottes bewusst sind, dann fängt es auch an, aus uns zu fließen. Der Paulus greift das Thema Liebe eigentlich sehr oft auf und in Römer 13,9 hat er geschrieben, und da bezieht er sich auf das Gesetz oder auf die Gebote von Mose: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, da ist was dran, also das ist nicht mehr gesetzmäßig zu sehen, aber trotzdem ist es die Wahrheit. Aber weil er uns zuerst geliebt hat, können wir lieben und nicht müssen wir lieben, sondern wir können lieben. In diesem Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, sagt Paulus, ist eigentlich das ganze Gesetz abgebildet und darin erfüllt es sich, wenn wir das in unser Leben hineintun, dass wir den Nächsten lieben. Ich lese mal den ganzen Zusammenhang, Römer 13 ab Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und das ist die Aussage, die eigentlich ja, für uns relevant ist. Weil was ist nun Liebe? Ne? Und er sagt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das ist eigentlich die Grundlage des Ganzen. Und wenn niemand den anderen was Böses tut, ja, dann ist er eh schon fast paradiesisch. Und genau das ist dieses neue Gebot, das Jesus gegeben hat. Er sagte in Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch. Und es lautet, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist die Aussage von Jesus. Ein neues Gebot. Nicht ein zusätzliches Gebot, sondern ein neues Gebot. Das alte Gebot ist vergangen, ein neues ist gekommen. Das alte Gebot hat nämlich nicht funktioniert. Ja, das hat sich gut angehört, aber funktioniert hat es nicht. Es war eher hartherzig. Manchmal sogar knallhart, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja? Und das ist eigentlich abschreckend. Es hat damals nicht funktioniert mit den Geboten und Gesetzen und es funktioniert auch heute nicht. Es wird auch nie funktionieren, weil das ist nicht das, wo der Geist Gottes dann dahinter steht. Das ist immer die Leistung eines Menschen gefordert. Du sollst, du musst. Johannes 15, 12 sagt Jesus: Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Ja, er nennt es hier Gebot, weil als er das sagte, waren wir ja noch nicht im neuen Bund. Das muss man auch immer feststellen oder beachten, wenn man die Evangelien liest. Zu wem hat er es gesagt und in welchem Bund waren wir? Da hat sich dann nach der Wiedergeburt und nach der Auferstehung von Jesus einiges noch geändert oder nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das neue Gebot, das funktioniert nämlich. Weil da steckt Gott mit seiner Liebe auch dahinter. Ja, da steht er dazu, ja, und hat uns da ein liebendes Herz gegeben durch die Wiedergeburt. Er hat seinen Geist in unsere Herzen gegeben, der uns befähigt, auch zu lieben. Dann ist es nicht mehr ein Gebot, sondern eine Fähigkeit, die er uns gegeben hat. Und das ist ein Riesenunterschied. Das alte Gebot des Gesetzes hat den Menschen gezeigt, wie sündhaftig das sie sind, wie schwach das sie sind, wie unvollkommen das sie sind, und dass sie es einfach selber nicht auf die Reihe bekommen. Das alte, das Gesetz der Sünde und des Todes, wie es auch genannt wird von Paulus, gab eigentlich der Sünde Kraft, der Sünde Aufwind und das trennte die Menschen von Gott und auch von seinem Liebesfluss. Deshalb funktioniert es nicht. Darum ist es so wichtig, dass wir auf das schauen, weil selbst heute in modernen christlichen Kreisen immer wieder Druck gemacht wird mit Gebot und Gott gefällig zu sein mit Gebot und nicht zu sehen, dass Gott uns nicht ein Gebot der Liebe gegeben hat, sondern die Fähigkeit zu lieben. Und wer die Fähigkeit zu lieben hat, der tut sich ja da viel leichter. Der braucht bloß nur sein Ja dazugeben und die Entscheidung treffen. Jawohl, ich setze diese Fähigkeit in meinem Leben ein. Das neue Gebot ist viel besser, wie der neue Bund viel besser ist als der alte. Das ist praktisch gesagt das Problem der Hartherzigkeit gelöst worden. Jetzt ist nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie du mir, so ich dir sozusagen. Nein, es ist anders. Diese Liebe Gottes bringt uns in eine Liebesgemeinschaft. Erst in eine Liebesgemeinschaft mit ihm, ja, und dann auch in Liebesgemeinschaften mit unseren Nächsten. Und dann ist es nicht mehr so dramatisch, wenn es hier heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das Gute ist, dass er auch dabei steht wie dich selbst, weil du brauchst dich nicht selber dann kasteien und ablehnen und für den letzten Trottel dich anschauen oder hinstellen, vor lauter Liebe zu den anderen und vor lauter Gebot halten, weil du darfst den anderen lieben und du darfst dich auch selbst lieben, wie du bist und annehmen. Und solche Liebesbeziehungen entstehen durch diese Fähigkeit zu lieben. Und da entstehen Liebesbeziehungen zwischen Menschen, ja, vorrangig zwischen Ehepaaren, aber auch in Familien. Ist ja gut, wenn sich die Leute in der Familie gut verstehen und einander lieben, helfen und gegenseitig unterstützen. Wenn jeder seinen Teil mit einbringt in die Familie, dann funktioniert Familie. Ja, wenn immer bloß jeder nimmt, dann entsteht ein Vakuum und irgendjemand bricht dann als erst zusammen. Dann funktioniert Familie nicht. So kann es auch sein in Dörfern, wenn Menschen in Dörfern zusammenleben oder gar in ganzen Nationen. Ja, wenn so Spaltungen sind, wie man momentan überall hört, in den Nationen, die einen ganz rechts, die anderen ganz links und jeder meint, er hat recht und jeder geht mit eiserner Faust gegen die anderen los, funktioniert es nicht. Ja, das ist nicht das Gebot der Liebe. Das ist Gebot der Sünde und des Egoismus dann. Aber der Gott der Liebe gießt seine Liebe zu uns aus und dies befähigt uns auch zu lieben. Und wenn das die Menschen einmal kapieren würden, oder erst einmal die Christen überhaupt kapieren würden, dann wäre das Leben oder das Existieren auf der Erde eine ganz feine Sache. Das würde unterm Strich sehr gut funktionieren. Da bräuchte man viele Dinge nicht, wie diese ganze Aufrüstung und das viele Militär und alle möglichen Zeug, was ja jetzt da gebraucht wird, weil auf der anderen Seite die Bösen sind. Und jede Seite sagt, auf der anderen Seite sind die Bösen. Jetzt müssen wir uns wehren, jetzt müssen wir uns verteidigen, jetzt müssen wir was weiß ich alles in die Wege leiten. Dann gäbe es keinen Streit, dann gäbe es keinen Mord, dann gäbe es keine Scheidung, dann gibt es keinen Krieg und keinen Terror und keinen Hunger. Und Betrug und Diebstahl, das wäre alles Makulatur, wenn die Menschen in dieser Liebesfähigkeit leben würden. Im Gegensatz wären die Menschen dann hilfsbereit, verständnisvoll, würden sich vergeben, wären tolerant, treu, gnädig, ehrlich. Ja, einfach liebende Menschen und das Ganze obendrein noch in einer Weisheit, die von Gott kommt, eingepackt. Keiner müsste mehr dem anderen gegenüber misstrauisch sein. Keiner würde mehr abgelehnt, keiner wäre mehr hochmütig und egoistisch und es gäbe auch keine bösen Herrscher unter den Nationen. Gäbe es einfach nicht, müsste nicht sein. Es ist fast paradiesisch, oder? Die Menschen wären zufrieden und glücklich und alles wäre im Großen und Ganzen ziemlich paletti und würde gut laufen. Ja, das ist jetzt wieder die rosa-rote Brille, kann man natürlich so sehen. Aber unterm Strich ist das die Idee von Jesus, mit seiner Liebe, mit dem Gebot, den Nächsten zu lieben. Genau das wäre seine Vorstellung, wie die Menschen miteinander umgehen könnten. Ja, Jesus war auch nicht der, der sich da eine Armee aufgebaut hat und jetzt bewaffnen wir uns und gehen gegen die Römer vor. Nein, der hat das Himmelreich verkündet, das Reich Gottes, das Reich der Liebe, das Reich der Gnade, des Friedens. Aber die haben es nicht kapiert, die Menschen. Aber einen Trost haben wir, wenn Jesus einmal wiederkommt und hier auf der Erde als König über die ganze Erde regiert, dann wird es so sein. Dann haben wir die rosarote Brille nicht mehr auf, sondern dann ist alles rosarot. So wird es sein. Dieser Idealzustand, ja, und der könnte sein, wenn alle Menschen wiedergeboren werden, im Geist wandeln würden, voll der Liebe Gottes wären, so könnte das funktionieren. Aber leider ist es einfach noch nicht so. Das brauche ich keinen erzählen. Jeder sieht es tagtäglich, wie es zugeht. Aber das soll uns trotzdem nicht als Christen davon abhalten, in dieser Liebe zu wandeln. Irgendwo muss man anfangen, den Nächsten zu lieben, oder? Irgendjemand muss auf jeden Fall anfangen. Weil wenn jeder sagt, ja, der liebt mich auch nicht, dann brauchen wir ihn auch nicht lieben, dann sind wir wieder bei Auge um Auge und Zahn um Zahn. Funktioniert einfach nicht. Ich weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist, denn der Nächste, der verhält sich oft nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Der ist vielleicht nicht so liebenswert, vorrangig angeschaut, wie man ihn vielleicht sich vorstellt, und dann kann man lieben, dann kann man mit dem umgehen. Und Menschen sind verschieden, Menschen haben unterschiedliche Meinungen, haben unterschiedliche Prägungen, und damit muss man irgendwo auch umgehen können und sich ein bisschen arrangieren. Und wenn es gar nicht zusammengeht, naja, dann macht man halt ein bisschen eine Distanz. Zumindest ist dann das so weit erfüllt, dass die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut. Dann lässt man halt einfach dem sein Zeug machen und ich mache mein Zeug, oder? Dann ist auch kein Krieg und kein Streit und kein böses Blut. Dann ist schon mal der erste Schritt gewonnen. Aber wie gesagt, Menschen haben unterschiedliche Prägungen, sind unterschiedlicher Ansicht. Vielleicht, weil sie irgendwo mal abgelehnt worden sind, verletzt worden sind, dann sind sie misstrauisch geworden und haben Vorbehalte, vielleicht gerade auch gegen das Christentum, weil die Kirchen das Christentum in ein sehr schlechtes Licht gerückt haben. Kann ich voll verstehen, dass jemand sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber dann hat er noch nicht erkannt, um was beim Christentum eigentlich geht. Und sollte dieserjenige das dann plötzlich erkennen, dass es da um Gnade und Liebe und Segen und Heilung und so weiter geht, kann sein, dass er dann wieder sagt, ja, das Christentum, das möchte ich auch haben. Aber das ist was ich da so erlebt habe, wo ich vielleicht sogar missbraucht worden bin, von dem will ich nichts wissen. Das sind alte Verletzungen und schlechte Erinnerungen, und die Leute schleppen Unvergebenheit mit sich herum. Und das verursacht eben, dass es gerne mal ja, zischt zwischen Menschen, weil jeder irgendwo seinen Schutzmantel rundum aufgebaut hat. Wir haben seinen Schutzmantel, einen unsichtbaren Schutzmantel um sich aufgebaut. Und wenn denen irgendjemand zu nahe kommt, dann wehren die sich, wehren ab, und dann kommen komische Verhaltensweisen plötzlich hervor. Aber wie gesagt, jeder Mensch ist ein Individuum und er ist einfach anders wie du. Wir sind nicht alle wie du und jeder denkt nicht jeder so wie du. Und es verhält sich auch nicht jeder so wie du. Manche Leute sind hochintelligent oder hochsensibel oder was es da so gibt. Die anderen sind wieder ein bisschen minder bemittelt. Das sind schon unterschiedlich. Die Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten. Der eine beherrscht das super und der andere kann damit gar nichts anfangen. Die Interessen sind unterschiedlich. In verschiedenen Sprachen und Dialekten wird gesprochen. Die Hautfarben, das weiß man ja, was da schon für Schwierigkeiten gegeben hat. Wenn jemand der Dunkelhäutige war, dann war er ein Nichts, ein Sklave und sonst was. Menschen haben andere Riten, was sie gelernt haben aus anderen Kulturen, andere Sitten. Und selbst der familiäre Hintergrund ist unterschiedlich, das soziale Milieu ist unterschiedlich, und so sind Menschen unterschiedlich. Dann haben die zwangsläufig unterschiedliche Meinungen, und wenn da immer jeder auf seine Sache besteht und genau das ist das Richtige und so muss es sein, naja, dann gibt es Knatsch, wenn zwei solche zusammenkommen. Wenn aber zwei Liebende zusammenkommen, dann kann das einfach harmonieren. Ja, und obendrein ist es auch so, dass Menschen von satanischen Mächten beeinflusst und manipuliert werden. Und dann tun sie einfach immer mal wieder dumme Dinge oder reden ein Wort, einen Satz, der dich trifft, oder umgekehrt, du sprichst und den anderen triffst und hast es gar nicht so bedacht. Und dann kommt der Schmarrn dabei raus. Ja. Darum ist es immer wichtig, in der Liebe zu bleiben. Die Liebe kann das wieder heilen, die kann das auslöschen oder zudecken zumindest. Und das ist das Gebot, das Jesus uns gebracht hat, weil es uns einfach zum Segen ist. Ja, oder normaler Mensch streitet ja nicht gerne, oder? Und wenn dann geliebt wird, dann warum soll man dann streiten? Dann vergibt man und dann versteht man den anderen und der versteht dich. Und so passt es. Wenn der Paulus hier schreibt im Kolosser 3,13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Also passt es genau hin. Manchmal muss man den anderen eine Zeit lang ertragen und vergeben. Das ist auch okay, oder? Akzeptieren, wie der ist. Für ihn beten. Kann man auch tun. Je nachdem, das muss man individuell sehen. Der Herr hat es mit uns auch so gemacht. Wenn der Herr gewartet hätte, bis wir alle perfekt sind, und dann kann er uns erst retten, dann wäre nie was draus geworden. Er ist auch hergegangen und hat uns ertragen, ja, und hat uns vergeben. Und das tut er heute immer noch, weil wir immer noch nicht perfekt geworden sind. Warum? Er hat uns einfach geliebt. Und genau das ist der Schlüssel der ganzen Sache. Epheser 4,32 sagt uns der Paulus, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. So wie auch der Vater uns vergeben hat in Christus, durch sein Opfer, weil wir an ihn glauben, genauso sollen wir auch zueinander sein, ja, gütig sein, Mitleid haben und einander vergeben. Und da taucht jetzt eine Frage auf, normalerweise. Die Frage lautet, wie oft soll man denn nun vergeben, wenn der Nächste da überhaupt nicht anders wird? Ja, da gibt uns auch die Bibel eine Antwort. Da haben sie auch Jesus gefragt, ne? Lukas 17,4. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Also wir sollen immer wieder vergeben, unterm Strich. Aber wenn der Nächste mal wieder fad ist, es kann vorkommen, dann vergib ihm. Nicht nur wegen dem anderen, sondern auch wegen dir, weil es ist auch für dich gut, wenn du vergibst, weil du dann nicht Groll hegst, weil du dann nicht dich in ein Fahrwasser begibst, das dir unterm Strich auch schaden würde. Okay, das mit den siebenmal am Tage, da steht aber auch mit drin, das ist eine Voraussetzung für dieses Vergeben, wenn er umkehrt und spricht, ich bereue es, ja, das gehört einmal mit dazu, wenn derjenige jetzt, ja, dem das wurscht ist, wie er dich immer wieder verletzt oder dir was antut oder keine Ahnung, was er tut, weder Reue noch Buße noch Umkehr noch Entschuldigung, gar nichts, dann musst du dann schon die Frage stellen, muss ich jetzt noch vergeben? Um deinetwillen ja, aber dann kommt vielleicht einmal ein anderer Vers im Spiel, wo der Paulus sagt, rächt euch nicht selbst, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum, weil der Herr ist dann für dich und wird den anderen dann schon zur Buße bringen, wenn der dauernd dir ja, was antut und Knüppel zwischen die Beine wirft oder dir was vorwirft und sonst was tut. Gut, manchmal ist es dann auch so, dass man Schwierigkeiten zwischen Menschen einfach dann einmal versuchen muss auszuräumen, darüber reden, die Sachen auf den Tisch bringen, damit dann erst einmal Ruhe ist. Vielleicht kriegt man dann erst einmal ein Verständnis für den anderen, warum der so und so redet oder handelt oder dich so und so sieht oder du ihn so und so. Das gehört auch vielleicht einmal dazu. Kann funktionieren, ist aber keine Garantie gegeben. 2. Korinther 13,11, hier wieder der Paulus. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Ja, wieder interessante Anweisungen. Lasst euch zurechtbringen. Ja, das gilt für jeden, weil keiner ist perfekt. Lasst dich zurechtbringen, lasst dich vom Herrn oder auch von den Leitern deiner Gemeinschaft zurechtbringen, dass Frieden ist. Lasst euch ermuntern, sagt er hier, also aufbauen und ermutigen. Seid eines Sinnes, ja, die Gesinnung muss passen. Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung sein muss, ja, oder blinder Gehorsam mit so Scheuklappen, sondern eines Sinnes. Das ist der Sinn auf die Liebe gerichtet. Er schreibt hier weiter, haltet Frieden. Und was passiert dann? Der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und das ist doch das Allerbeste, was wir haben können. Wenn der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist, dann ist seine Liebe und sein Frieden mit uns. Und dann können Beziehungen wiederhergestellt werden, geheilt werden, Seelen geheilt werden, die verletzt wurden. Und ja, eine Einheit entstehen, wo der Segen einfach ungehindert fließen kann. Der Petrus schreibt hier Ähnliches, 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Also wir haben unsere Seelen, unsere Gedankenwelt, unsere Gefühlswelt, der Bereich, der vielleicht verletzt war oder bösartig war oder ablehnend war, ist ja egal, der ist verändert worden, weil er im Gehorsam gegen die Wahrheit, das heißt, weil er zur Liebe gekommen ist, die Wahrheit ist eben, wir sollen lieben, dann ist diese Seele dadurch gereinigt und geheilt worden. Und was kommt dabei raus? Ungeheuchelte Bruderliebe, so mit meinen Worten. Und so liebt einander, sagt er, anhaltend, aus reinem Herzen, so ungeheuchelt. Ja, geheuchelte Liebe ist so die oberflächliche, die Schauspielerliebe. Ja, grinst die einen den anderen ein bisschen an, aber im Herzen schaut es anders aus. Das geschauspielerte Liebe oder eine echte Herzensliebe ist ein Unterschied. Der Herr möchte, dass wir ungeheuchelt lieben. Bruderliebe, das heißt die Christen untereinander, kann man auch hier Schwesterliebe reinschreiben, weil im Neuen Bund gibt es nicht mehr jetzt die Männer vorn dran, da haben wir auch ein Stück Gleichberechtigung, alle sind durch dasselbe Blut gerettet und gerechtfertigt worden. Der Herr liebt die Männer nicht mehr wie die Frauen, aber wir dürfen eben oder sollen unsere Brüder und Schwestern eben lieben aus reinem Herzen. Dieses Seelenreinigen ist auch sonst nichts anderes wie ein Umlernen, ein Umdenken und ein Erkennen, was Sache ist und dass das Gott gefällig ist, die Geschwister im Herrn zu lieben. Da fängt es an, von Herzen zu lieben, dann ist es keine Schauspielerei und keine Schöntuerei, dann ist es einfach echt, weil Gottes echte Liebe in unseren Herzen Raum gewonnen hat und die Oberhand gewonnen hat. Was aber die Bruderliebe betrifft, schreibt der Paulus im 1. Thessalonicher 4, 9, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Es ist gar nicht nötig, meint der Paulus, dass er da nochmal irgendwas schreibt zur Bruderliebe, weil Gott hat sie gelehrt, einander zu lieben. Und ich finde das großartig. Ja, Gott ist nicht irgendwo weit weg und tut nichts. Gott lehrt uns Christen, einander zu lieben. Gott bringt uns dahin, dass wir einander lieben. Dass die Christen dann wieder ein Zeugnis sind. Ja, daran wird jeder erkennen, haben wir vorher gehört, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Es gibt ein Zeugnis, wenn wir uns lieben. Wenn die Christen sich gegenseitig fertig machen und beschuldigen und sonst was betreiben, dann sind wir kein Zeugnis für die da draußen. Dann sagen die, ja, mit dem Christentum will ich nichts zu tun haben. Und ja, diese Bruderliebe, diese Christen untereinander, es ist einfach wichtig, weil Menschen brauchen einen Nächsten. Vielleicht hast du das schon mal festgestellt. Wenn du immer nur alleine bist und meinst, du kannst alles alleine machen, dann wirst du irgendwann an deinen Grenzen angelangen. Und wenn Menschen zusammenarbeiten, sich verstehen und Dinge gemeinsam machen, sich ergänzen unterm Strich, so wie es auch bei Ehepaaren eben ist. Sie ergänzen sich, sie helfen sich. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Der eine weiß das, der andere weiß jenes. Der eine kann das besser und der andere das andere. So ergänzt man sich, so hilft man sich. Man leitet sich auch gegenseitig ein Stück weit. Wenn der eine merkt, hey, du bist jetzt da in einer Richtung dran, das passt irgendwo nicht mehr ganz, dann gibt es irgendwo wieder auch Korrektur. Also keiner kann alleine und darum brauchst du deinen Nächsten, selbst am Arbeitsplatz oder in Freizeit oder bist du im Fußballverein und du bist der einzige Spieler, funktioniert es auch nicht, oder? Ja, keiner kann alleine eine Mannschaft sein und da muss es auch zusammen harmonieren. So funktioniert das und darum schreibt uns eben der Paulus so oft oder auch Jesus, dass wir unsere Nächsten lieben sollen, weil er weiß, dass wir in einem sozialen Gefüge irgendwo ein Stück weit zusammen sind und damit dieses funktioniert und sie sich nicht gegenseitig, wie er schon mal geschrieben, beißen und fressen, Darum braucht man diese Liebe, die eben das ja, machbar macht. Aber der Herr lehrt seine Kinder, einander zu lieben. Ich finde das toll. Ja, der macht es durch den Geist der Liebe und nicht durch das Gebot des Buchstabens, du musst aber jetzt den Nächsten lieben. Ja, das würde Druck entstehen, das würde Druck ausüben und da kann höchstens eine geheuchelte Liebe draus werden. Ah, der hat gesagt, ich muss lieben, ja, ich liebe ihn halt jetzt einfach einmal. Oh, hoffentlich ist er gleich wieder weg, dann habe ich wieder meine Ruhe, so ungefähr. Ja, das ist die geheuchelte Liebe. Aber durch den Geist der Liebe werden wir verwandelt in eine ungeheuchelte Liebe. Und unser Geist, aus dem ja das alles entspringt, wird aber durch die Worte der Bibel verändert und dadurch befähigt, es zu erkennen und zu lieben. Aber wenn wir lesen, wie Paulus im Römer 12 ab Vers 16 schreibt, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken, denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Da gibt der Paulus einige Anweisungen, wie wir in der Liebe leben sollen, um das Böse eben mit dem Guten zu überwinden. Und das funktioniert eben, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das studieren, wenn wir solche Verse lesen und aufnehmen, dann geht es in unser Herz, dann geht es in unseren Geist und dann bringt es Frucht und dann werden wir eben auch nach und nach so handeln. Ja? Sind nicht auf hohe Dinge. Du musst nicht immer vorn dran sein, der Erste und der Beste und der Schönste und der Reichste oder sonst was. Haltet euch lieber ein bisschen bescheiden zu den Niedrigen und seid nicht klug bei euch selbst. Also meine nicht, du bist immer der Kluge und der Schlaube. Die anderen wissen auch manchmal was. Vergelt niemand Böses mit Bösem. Und schau lieber, dass das, was ehrbar ist vor den Menschen, dein Trachten ist. Wenn möglich, schreibt er hier, wenn möglich, ja, manchmal ist es vielleicht nicht möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ja, alle Menschen, da sind auch die Ungläubigen mit gemeint. Wenn möglich, lebt mit allen Menschen in Frieden. Also sehen wir, dass auch sowas wie Kreuzzüge verkehrt ist. Aber ja, jetzt müssen wir, wie es damals war, ins verheißene, gelobte Land und da die anderen Menschen raushauen, umbringen, zum Glauben zwingen oder sonst was, das ist nicht der Weg der Liebe. Ja, nicht selber rächen, sondern es ist Gottes Sache, einen Feind zu speisen und ihm zu trinken zu geben. Dann sammelst du feurige Kohlen auf seinem Haupt, schreibt er hier. Das heißt unterm Strich, du beschämst ihn oder überführst ihn mit seiner Bosheit und seiner Hartherzigkeit, wenn du ihm mit Liebe und Gnade und so weiter begegnest. Das bedeutet eben feurige Kohlen aufs Haupt. Das ist das Sprichwort von damals. Aber, eine Achtung, muss ich auch noch dazu fügen, wir sollen als Christen auch nicht dumm sein und ins offene Messer laufen. Paulus zum Beispiel warnt den Timotheus vor dem Alexander, dem Schmied. Ja, da schreibt der Paulus 2. Timotheus 4, 14 und 15. Alexander der Schmied hat mir vieles Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Ja, wie passt jetzt das mit dieser Feindesliebe zusammen? Gut, vielleicht hat der Paulus dem Alexander was zum Essen gegeben oder zum Trinken. Vielleicht hat er aber auch gar nichts gebraucht. Vielleicht war er auch wohlhabend, ist ja möglich. Auf jeden Fall war der Alexander gegen den Glauben. Und da hat er gegen den Paulus gekämpft. In welcher Art und Weise, ich weiß es nicht. Er hat ihm auch und seinem Glauben den Worten des Evangeliums widerstanden. Er hat Widerstand geleistet. Vielleicht war es im Streit, vielleicht hat er Aufruhr angezettelt. Auf jeden Fall warnt er den Timotheus, er soll sich vor ihm hüten. Ja, das ist auch wichtig, weil es gibt halt einfach doch auch ja, Wölfe im Schafspelz, sagt Jesus in Matthäus 7,15, oder falsche Brüder, die sich heimlich eingeschlichen haben in die Gemeinde, um die Christen wieder zu verführen, steht in Galater 2,4. Und da sollen wir nicht, wie es halt leider manche Christen sind, blauäugig sein. Und das passiert, wenn die Lehre nicht ausgewogen ist. Wenn man ausgewogene Lehre bekommt und auch selber die Bibel liest und darüber nachdenkt und erkennt, vor allem das Neue Testament, dann ist man da schon ein bisschen hellhörig und nicht auf einem Auge blind. Und man weiß, mit wem kann man umgehen und mit wem ist es besser. Man macht einen Bogen rum, bevor das irgendwie was in die Schieflage gerät. Der Paulus erklärt dieses Gebot, den Nächsten zu lieben, in seinen Briefen ein bisschen genauer als Jesus. Und da müssen wir mal erst die Frage stellen, wer ist denn nun überhaupt mein Nächster? Dein Nächster ist immer der, mit dem du es gerade zu tun hast. Ganz einfach, oder? Also nicht unbedingt der, wo jetzt am Nächsten neben dir steht, sondern der, mit dem du zu tun hast, mit dem du gerade in Kontakt bist oder mit denen du in einem sozialen Gefüge zusammenlebst. Ob es nun im Glaubensleben, in der Gemeinde, Geschwister sind oder ob es dein Ehepartner ist, deine Kinder, deine Eltern, deine Geschwister an sich, die Nachbarn, die Freunde, die Kollegen, das ganze Dorf oder eben der ganze staatliche Apparat rundherum ist irgendwo ein Stück weit ein soziales Gefüge. Und darin kannst du deinen Nächsten finden. Das ist wichtig zu wissen, weil manche meinen, mein Nächster ist jetzt da der Arme in Afrika und den muss ich unterstützen und mit meinem Nachbarn liege ich aber sauber im Clinch. Da ist was falsch verstanden. Du kannst deinen Nächsten vielleicht auch ab und zu als deinen Trainingspartner oder auch einen Spiegel für deine Liebe erkennen. An dem, wie du mit deinem Nächsten umgehst oder umgehen kannst, kannst du dein Level erkennen, wie stark du eigentlich im Geist bist. Und das ist gut, weil dann kannst du in der Liebe wachsen. Ja, du brauchst einen Trainingspartner. Das gehört auch dazu. Der Nächste ist auch ein Trainingspartner. Aber nicht so, dass man sagt, ha, ein Trainingspartner zum Streiten, jetzt streiten wir einmal so richtig, da wir dann lernen, wie man vergibt, dann einfach in Liebe und in Gnade. Die Situationen, die tauchen sowieso immer wieder auf, wenn Menschen zusammenleben, wo dann trainiert werden muss, in Liebe zu wandeln. Aber so kannst du in der Liebe wachsen und das ist gut für uns. Wer in der Liebe wächst, dem kann der Herr mehr anvertrauen. Und ihr seht schon, ich möchte keinen Druck auf irgendjemanden ausüben. Weil ich mag es nicht, wenn auf mich Druck ausgeübt wird, du musst das und du musst jenes. Und darum will ich auch nicht Druck auf irgendjemand anderen ausüben. Es gibt viele Prediger, die üben Druck aus auf die Schäfchen. Und du musst deinen Nächsten lieben. Oder zumindest abgeschwächt, du sollst deinen Nächsten lieben. Weil wenn du das nicht tust, dann wirst du von Gott gestraft oder sonst was. Und das macht die Christen unfrei. Das legt ein unsichtbares Joch auf ihre Seelen und dann wundert man sich, wenn irgendwo nichts vorwärts geht, wenn der Tod im Topf ist. Das ist genau das Problem. Das macht die Menschen, die Christen, unfrei. Also ich sage lieber, du kannst deinen Nächsten lieben. Also nicht in dem Sinn, du kannst, musst aber nicht, ist egal, sondern mit der Fähigkeit. Du hast die Fähigkeit, deinen Nächsten zu lieben. Oder du wirst deinen Nächsten lieben, weil Gott diese Fähigkeit seiner Liebe in dir hineingelegt hat und sie aus dir herausfließen kann. Und vorausgesetzt, dass du im Geist und im Glauben wandelst. Ein Mensch, der im Fleisch lebt, wird nicht die Frucht des Geistes bringen. Der bringt halt die Früchte des Fleisches. Und da ist halt nicht die Liebe aufgezählt. Das ist die einzige Voraussetzung. Aber das kann dir keiner abnehmen, ob du im Geist oder im Glauben wandelst. Die Entscheidung triffst du alleine selber, so wie ich das auch immer wieder für mich treffen muss. Auf jeden Fall hat Gott seine Liebe dir erwiesen, als er Jesus für dich ans Kreuz heften hat lassen. Und dann hat er auch noch seine Liebe dir ins Herz gelegt, damit du fähig bist, auch zu lieben. Oder damit du fähig bist, auch von ihm die Liebe anzunehmen. Weil Menschen, die Liebe Gottes nicht annehmen können, aus welchem Grund auch immer, die sind dann nicht fähig zu lieben. Höchstens ein bisschen aus dem Verstand oder weil ihnen gesagt worden ist, du musst aber lieben. Aber das ist einfach das Geheuchelte, das passt nicht. Aber wenn du im Geist stark wirst, im Geist wandelst, dann entsteht eine Freiheit, die Freiheit befähigt dich auch wieder, ungeheuchelt zu lieben. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, sagt uns 2. Korinther 3, 17. So ist es gut, im Geist zu sein, im Geist stark zu werden, weil du hast dann die Freiheit für all diese Dinge. Der Paulus erklärt diese Liebe im 1. Korinther 13 eigentlich sehr, sehr genau. Es sind einige Verse, ich lese es einfach mal vor. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimmel. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und dann führt er auf, wie die Liebe ist. Die Liebe ist langmütig, also geduldig. Die Liebe ist gütig, sie gibt gerne. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, also ist nicht egoistisch. Sie lässt sich nicht erbittern, also wird nicht gleich zornig. Sie rechnet Böses nicht zu, sie vergibt. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, ist auch nicht Schadenfreude dann, ne? Sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte von diesen ist die Liebe. Er führt das richtig deutlich aus, der Paulus, wie die Liebe sich verhält. Und wenn man diese Verse öfter liest und aufnimmt, darüber nachdenkt und versucht, sie ins Leben hinein zu projizieren und sich selber damit auch durch das Wort korrigieren lässt, dann kann diese Frucht hervorkommen. Dann ist nicht der Druck dahinter. Dann entscheidest du, ob du in dieser Liebe leben willst oder nicht. Und nicht irgendjemand, der sagt, du musst aber lieben. Und dann kann die Frucht des Geistes, die Liebe, hervorkommen in deinem Leben. Aber du, das ist das, was du tun musst. Das sagen wir doch noch, muss. Ja. Das ist aber kein Gebot, aber es ist empfehlenswert, weil sonst funktioniert es nicht. Du musst deinen Geist mit Gottes Wort ernähren. Aber gerade mit solchen Passagen aus der Schrift. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus in Lukas 4,4, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorkommt. Und so wie dein Körper eine natürliche Nahrung braucht, um stark und gesund zu bleiben, so braucht dein Geist auch geistliche Speise, um dann diese Frucht hervorzubringen. Jesus sagte, sein Wort ist Geist und Leben in Johannes 6,63. Das heißt, es fängt an, in dir zu wirken. Aber wenn du es nicht liest und nicht einnimmst, wie eine Medizin, dann kann es nicht wirken. Wenn du deine Medizin vor einem Nachttischkastel stehen hast, aber du nimmst sie nicht, wird sie nicht wirken. Genauso ist, wenn du die Bibel hinlegst, aber dann wirkt sie nicht in dir. Wenn du sie aber aufschlägst und studierst und liest und drüber nachdenkst und ein Ja dazu findest, und vielleicht einmal eine Schriftstelle öfter liest oder andere, die du nicht verstehst, einfach links liegen lässt und das liest, was du verstehst, weil dann ist das dran, ja. Dann fängt es an zu wirken. Und dieses Wort Gottes, auch wenn es nur Buchstaben in einem Buch sind, dann fängt es an, geistlich zu werden. Und dieses Wort hat Kraft, dich zu überführen, zu korrigieren, aber auch zu trösten und zu ermutigen und zu befähigen, zu lieben, zu befähigen, Täter des Wortes zu werden. Das Wort Gottes wird dich nicht verdammen. Es bringt dich höchstens zurecht. Also entscheide du dich, für dich, du musst du die Entscheidung treffen, Täter des Wortes zu sein, nicht nur ein Hörer. Aber manche sind nicht einmal Hörer oder Leser. Also da fängt es an. Sei ein Hörer, sei ein Leser und dann auch ein Täter. Lieber, du liest nicht so viel auf einmal und setzt es in die Tat um, als wie wenn du sagst, ich habe jetzt auf 3 Tage einen ganzen Hebräerbrief durchgelesen und ist nichts hängen geblieben, kommt nicht weiter. Das bringt dann nichts. Na, nichts möchte ich auch nicht sagen, weil irgendwas bleibt ja doch immer mal hängen. Aber halt so wenig. Also beraube dich nicht selber, sondern segne dich, indem du ein Täter des Wortes wirst. Ja, und da ist eben Das ist nicht das Gesetz des Mose gemeint. Dann würdest du dich wieder unter den Fluch begeben. Weil unter dem Gesetz des Mose ist Fluch, wenn du nicht alles von A bis Z zu jeder Zeit, zu aller Zeit voll und ganz einhältst. Also entscheide dich, und es ist deine persönliche freie Entscheidung, nehme ich mir die Zeit, in der Bibel zu lesen, ja, oder gehe lieber aufs Oktoberfest oder sonst irgendein Blödsinn, ja, wird auch Frucht bringen, aber halt nicht die du dir wünschst. Und wenn du nicht dieser Täter des Wortes wirst, dann beschwere dich nicht bei Gott, wenn es nicht funktioniert mit deinem Glaubensleben. Gott hat dir es vorgelebt, vorgegeben. Lies, hör und lebe danach. In einer Freiheit, nicht in einem Druck. Haben wir wieder auf den Punkt, das ist eine Gratwanderung. Ja, bleib in der Gnade, fall nicht unter den Druck der Gesetzlichkeit, sei aber trotzdem einer, der das in die Tat umsetzt. Ja, das ist ganz, ganz knapp nebeneinander. Also studiere das Wort, lese, meditiere, nimm es in dich auf, ja, wie geistliche Speise, und du wirst stark im Geist und du wirst auch voll Heiligen Geistes. Und das ist gut für dich, aber diesen Prozess und diese Zeit, die das kostet, das wollen viele Christen überspringen. Sie möchten gleich den großen Segen und alles top haben, aber sind nicht bereit, hier den Preis hier zu bezahlen. Aber ich sage dir, umso mehr das Wort in dir lebt, ja, dann wird es Frucht bringen. Dann kommt aus Folge Weisheit und Liebe und Wahrheit aus dir heraus. Und wenn du in einer Situation bist, wo du attackiert wirst vom Feind oder eine dumme Situation, dann hat der Geist in dir ein Wort parat, das er abrufen kann, weil er es kennt, weil er es abgespeichert hat. Und dann hast du das Wort der Wahrheit, das dir genau in der Situation weiterhilft. Das hat ja auch Jesus, als ihn der Satan versucht hat in der Wüste, dann hat er immer das Wort Gottes ihm entgegengestellt, was die Wahrheit ist, und hat seine Lüge damit bloßgestellt. Gut, ja, du wirst immer mehr nach Gottes Natur leben, wenn das Wort in dir lebt, und du brauchst dich nicht anzustrengen zu lieben, sondern du bist einfach ein Liebender. Du bist ein Segensspender, du bist ein Friedensstifter, du bist ein freier Mensch. Wie heißt es mal? Gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist genau das, ja, was man da sagen kann. Du bist gesegnet und kannst ein Segen sein. So, da sind wir so ziemlich am Schluss. 1. Timotheus 1,5 lese ich noch kurz, weil jetzt schreibt der Paulus vom Ziel, vom Endziel der Weisung und vom Endziel der Lehre. Und hier sagt er, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und da arbeiten wir hier. Strebt nach der Liebe, steht auch in 1. Korinther 14,1. Da haben wir Ziel. Das Ziel des Wortes, das Ziel der Lehre, das Ziel des Glaubens ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Gut, da bin ich heute am Ende. Zeitlich sind wir einigermaßen im Rahmen. Dann wollen wir jetzt unseren Herrn loben und preisen, weil er uns zuerst geliebt hat, oder? Dann wollen wir ihm aus lauter Liebe auch Liebeslieder singen.